Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach glauben und die ist very, very special und ganz besonders, auf die freue ich mich schon so lange, denn ich habe zwei Gäste bei mir. Diese beiden Gäste sind 13 und 15 Jahre alt und somit sind sie Teil der Gen Z oder Gen Z, also der Generation Z. Und das sind niemand anderes als, Trommelwirbel, meine Kinder, Lukas, der ist 15 und Marleen, sie ist 13. Und wir wollen heute über die Gen Z oder Gen Z eben reden. Ich habe vorhin herausgefunden, Gen Z heißt das, wenn man das quasi im US-amerikanischen Kontext sagt. Und Gen Z heißt das, wenn man es im englischen Kontext sagt. Und es geht eben um die Generation eben, 13, 15, so die Teenager-Jugendlichen von heute. So, Marleen, Lukas, jetzt habe ich lange Einleitung gemacht. Ihr sitzt mir gegenüber. Marleen, erzähl doch mal ein bisschen erstmal was über dich, denn du bist das erste Mal in meinem Podcast.
Ja, genau. Also, ich bin Marleen. Ich bin eben 13 Jahre alt. Ich spiele seit fast genau einem Jahr Handball.
Yay! Yeah.
Und ich liebe Schlafen und Essen.
Ja.
Ja, genau.
Und kann ich bestätigen.
Ey, ja, genau.
Ja, ich bin Lukas, wie Papa schon gesagt hat. Und ich spiele gerne Fußball, viel Fußball bei uns auf der Wiese. Und ich zock sehr gerne.
Yeah.
Mit Freunden.
Und geht manchmal gut und manchmal schlecht aus.
Ja,
das vertiefen wir jetzt nicht.
Und ab und zu oder normalerweise esse ich auch sehr gerne.
Ab und zu?
Ich wollte es gerade sagen, ab und zu. Also ich sag mal so, du bist der, der am meisten fragt, was haben wir noch zum Essen da oder so.
Stimmt nicht.
Nicht?
Nein,
ich?
Marleen.
Nein, was? Nein.
Also gut, wir sind uns nicht ganz einig, aber definitiv haben beide das Hobby Essen und damit ist auch ganz klar, einen Vaterschaftstest brauchen wir nicht. Das ist nämlich eindeutig. So, wir wollen uns ja heute unterhalten über Gen Z und über den Glauben und so weiter. Und ich habe so ein paar Fragen, aber wir haben schon gesagt, wir reden einfach locker und dieser Podcast, lieber Hörer, der soll, wenn du jetzt schon ein bisschen älter bist, also quasi mein Alter bist, dir auch ein bisschen... Warum lacht ihr jetzt? Der soll dir quasi so ein bisschen helfen. Also nicht jeder hat so zwei Teenager bei sich zu Hause. Das hat Vor- und Nachteile. Okay.
Nur Vorteile.
Ja. Aber es soll dir helfen, so diese Generation ein bisschen zu verstehen im Blick auf den Glauben, im Blick auf Gemeinde. Aber wir wollen damit natürlich auch ermutigen, auch andere ermutigen, auch Jugendliche, Teenager in eurem Alter ermutigen, was es heißt, den Glauben an Jesus zu leben. Es gibt ja dieses Sprichwort, Pfarrers Kinder, Müllers Vieh geraten selten oder nie.
Ja.
So, Marleen, würdest du sagen, Lukas ist gut geraten?
Oh, ganz schwierig. Ganz viel Nein-Spaß. Natürlich.
Und Lukas, was würdest du sagen, ist Marleen gut geraten?
Kann ich zurückgeben. Ja, ich sehe.
Oh, toll, ihr kriegt nachher eure 100 Euro. Nein, war ein Scherz, das meinen sie wirklich ernst. Aber damit ist natürlich auch gemeint, dass es als Pfarrerskind dann nochmal eine besondere Challenge ist, Christ zu sein. Ich frage euch jetzt einfach mal so direkt, was ist cool daran, Pfarrerskind zu sein?
Willst du anfangen?
Ja, ich fange an. Also es ist auf jeden Fall cool, weil man ist direkt so am Glauben dran. Man ist direkt an der Kirche dran. Das heißt, man hat eigentlich keine andere Wahl, als in die Kirche zu gehen, weil es einem in die Wiege gelegt wird und von Anfang an...
Aber heißt es, wir zwingen euch in die Kirche zu gehen?
Nein, aber es wird einem beigebracht. Man weiß von Kind an, was das ist und wie cool das ist. Und deswegen ist es sehr cool, weil deswegen bin ich schon, seit ich denken kann, eigentlich Christ und ja, stehe dazu.
Obwohl du aber, vielleicht erinnerst du dich, ich habe das Foto gerade vor Augen und bei dir auch, da habt ihr eine The Four Armband an.
Mhm.
Erinnert ihr euch noch?
Ja. Mhm.
Das heißt?
Was?
Wann habt ihr dieses Armband das erste Mal gehabt?
Boah. 5 oder so, oder?
Ja, und was war der Grund?
Haben wir nicht so ein Foto für Mama gemacht?
Ja, auch?
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Ja, ist schon lange her. Also, und ihr seid Teenager, da baut das Gehirn gerade um. Mhm. Ihr habt, weil du gerade gesagt hast, seit du denken kannst, ihr habt beide aber euer Leben ganz bewusst Jesus anvertraut und habt mal gesagt, wir wollen Jesus nachfolgen und habe das auch in einem Gebet ihm gesagt. Und dann habt ihr dieses The Four-Armband.
Ich habe so gehabt. Ein schlechtes Gedächtnis.
Ich glaube, ich erinnere mich.
Ich weiß. Aber ich kann euch die Fotos nachher zeigen. Okay, gut. Marleen, was findest du cool?
Also ich bin genau der gleiche Meinung, Lukas, vor allem eben. Man wird direkt in die Kirche mit reingenommen.
Das ist typisch bei uns in der Familie. Hier ist man immer der gleichen Meinung.
Nein. Und man hat auch immer, also man hat so von Anfang an, sobald man in die Kirche oder halt Pfarrerskind ist, hat man direkt so ein christliches Umfeld und du wächst einfach in diesem Umfeld auf und lernst halt auch Leute kennen, die Christen sind. So, ich glaube, ich habe so viele Freundinnen, die sind, kenne ich alle aus der Gemeinde und so. Und das ist einfach richtig schön, wenn du so ein christliches Umfeld hast und es dir so eingeboren wurde.
Okay. Aber vielleicht müsst ihr dazu noch ein paar Takte sagen, denn es ist ja nicht nur die christliche Erziehung, jetzt also durch eure Eltern sozusagen, sondern wir haben hier ja auch eine Jugendkirche bei uns in der Gemeinde und einen Jugendpastor. Wie sehr würdet ihr sagen, ist das entscheidend oder prägend für euch als Teenager im Glauben zu wachsen?
Das ist sehr entscheidend, weil wenn du keine gescheite oder nur eine schwache Jugendarbeit hast, dann gehen die Jugendlichen in einer Kirche unter. Und vor allem, wenn viele alte Menschen in der Kirche sind, hat die Jugend nichts zu melden und es gehen wenig Jugendliche in die Kirche. Deswegen finde ich, dass Jugend, Kirche und ein Jugendpastor sehr, sehr entscheidend ist, weil es einfach Jugendlichen sehr viel hilft, im Glauben zu wachsen und auch viel zu verstehen, was sie nicht verstehen im Glauben.
Okay. Das finde ich cool. Darauf kommen wir aber nachher noch mal ein bisschen genauer auf die Jugendkirche. Wie ist es für dich, Marleen? Du bist ja 2 Jahre jünger. In der Jugendkirche bist du eigentlich erst seit einem halben Jahr.
Ja. Also bei mir war es immer so, ich stand immer, wenn Lukas samstags bei unserem Jugendgottesdienst war und die habe ich das immer von hier drüben gehört, die Lieder sind gelaufen, die haben drüben Fußball, Volleyball, was auch immer gespielt und ich stand am Fenster und habe mich so danach gesehnt, da auch dabei zu sein und als es dann soweit war, ich glaube, ich habe echt 2 Jahre, bevor ich dahin konnte, habe ich echt monatlich immer daran gedacht, jetzt nur noch 1 Jahr und 10 Monate und so und jetzt, sobald man einfach da ist, ist einfach so, du bist einfach wie in so einer Familie eigentlich, ja. Du hast, manchmal so, der Jugendpastor und also vor allem eigentlich seine Frau ist so für mich so meine geistlichen Eltern manchmal auch.
Ja.
Und es ist einfach, es bereichert dich so und du lernst so viel dort, wo ich echt nicht wüsste, wo ich das sonst lernen sollte oder könnte.
Mega. Richtig, richtig cool. Ich meine, wir kriegen das ja auch mit und sind so dankbar. Wie sagt man das so? Hier so, Dank geht raus an
Sarah und André.
Genau, Sarah und André Reich, die ganz, ganz viel in euch investieren, die aber auch in die Jugendkirche, in die Jugendlichen ganz viel investieren. Wie gesagt, da kommen wir nachher nochmal ein bisschen drauf, auf die Jugendkirche zu sprechen. Wir waren ja erstmal so, was dabei ist, cool ist, Pfarrerskind zu sein sozusagen, Pfarrerskinder, Müllers Vieh und so weiter. Was ist nicht so cool?
Oh.
Was ist echt kacke, dass man, wenn man Pfarrerskind ist?
Also auf jeden Fall in der Schule ist es vor allem, wenn es nicht so viele, also wenn es auch viele Moslems und Atheisten in der Schule gibt, ist es manchmal so, dass du blöde Sprüche gedrückt bekommst oder auch ein Stück weit ausgelacht wirst, weil die das, oder zum Beispiel, wenn du jetzt Scheiße baust im Unterricht, dass du sagst, du bist doch Christ, benimm dich mal oder so. Dass man da einfach Sachen sagt, die einfach nerven und unnötig sind. Also das ist manchmal ein bisschen anstrengend.
Und was machst du dann, wenn dir einer so einen Spruch drückt?
So, meistens sage ich dann, lese mal nach in der Bibel, dann weißt du, was Gott dazu sagt.
Cool.
Also ich reagiere da immer locker drauf und ist mir eigentlich immer egal, weil warum soll es mich interessieren?
Ja.
Das ist cool, lieber locker vom Hocker als hektisch über den Ecktisch.
Ja. Ja, bei mir war es früher auch so, aber früher habe ich mich eher noch dafür geschämt, dass ich Christ war. Also das war, glaube ich, so, vor allem, ich glaube, Grundschule, weil ich immer von einem Lehrer immer Pfarrersjüngste genannt wurde und das hat mich so genervt. Das ich fand es kein Kompliment, Aber ja, und jetzt bin ich eigentlich auch voll positiv auf diese Situation. Und auch zum Beispiel, ich trage halt sehr viel, eigentlich nur T-Shirts mit christlicher Aufschrift. Wenn dann jemand einen doofen Spruch zieht, reagiere ich halt ganz locker drauf und probiere dann auch manchmal ein bisschen so ein Gespräch daraus zu entwickeln. Aber man muss auch sagen, als Pfarrers Kind ist es auch so, Leute erwarten von dir was, was eigentlich nicht selbstverständlich für so ein Pfarrers Kind ist. Zum Beispiel erwarten die von dir, dass du das Glaubensbekenntnis von Geburt auf auswendig kannst und wundern sich dann, warum du es noch auswendig lernen musst. Im Konfi-Unterricht, wenn du es vorsagen musst, nämlich so, ja, ich bin auch nur ein Mensch und keine Ahnung was. Und das nervt mich dann schon immer, aber ja.
Also es gibt so gewisse Erwartungen, die Menschen an einen haben. Ja, ich kenne es auch, ich war ja auch Pfarrerskind. aber so ist es wahrscheinlich im Leben, bei manchen Dingen. Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Mhm. Aber ich finde es cool, dass er das so ehrlich sagt. Ich will jetzt noch mal ein bisschen auf die Jugendkirche zu sprechen kommen. Ne? Die habt ihr ja jetzt schon so erwähnt als eure geistliche Heimat und wie wichtig das ist. Was würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt vielleicht auch so Jugendliche vor Augen habt oder so, die, keine Ahnung, die jetzt gar nicht in die Gemeinde gehen oder in die Kirche gehen oder Christen, doch vielleicht Christen sind, sich sowas auch wünschen, was würdet ihr sagen, was ist an der Jugendkirche, wie wir sie haben, für euch so das, nicht einfach nur das Coolste, also so nach dem Motto, ist halt geil abzuhängen und andauernd Döner zu essen und so, sondern wo merkt ihr, das tut mir und meinem Glauben richtig gut?
Ich glaube, es ist voll das, vor allem in unserer Jugendkirche, das Moderne. Also, dass wir nicht, keine Ahnung, mit Orgel und sowas singen, sondern dass wir richtig eine Band haben und auch so Lieder singen, die auch richtig einen berühren und mit einem richtigen Text und halt auch Popsongs, so in Anführungsstrichen, und nicht so traditionelle Kirchenlieder. Und auch einfach so, dass es einfach so auch für die Jugendlichen so gemacht ist, dass es auf unserem Niveau ist und auch die Predigten, dass sie so verfasst sind, dass wir sie auch verstehen können.
Ist das so?
Ja.
Also wenn André predigt bei dir, nicht immer.
Das war die Stelle, die schneiden wir nachher raus.
Nein, also es ist schon, man versteht es schon besser dort, aber man versteht auch
nicht. Ja, aber du meinst, es ist vor allem ein Ort, wo ihr, wie soll man das sagen, wo ihr euch verstanden fühlt und Dinge passieren, die ihr versteht.
Ja das kommt so sehr von den Mitarbeitern. Also beim letzten Jugendgottesdienst waren wir, glaube ich, 90% nicht volljährige Mitarbeiter. Die Band besteht aus fast nur Jugendlichen. Die Technik besteht fast nur aus Jugendlichen. Im Moderationsteam sind viele Jugendliche, also das hilft sehr, auch Leute zu erreichen, und auch von unserem Jugendpastor André kommt sehr viel, weil der ist einfach nicht so eine Person, die vorne steht und labert und dann einfach aufhört und fertig ist, sondern der sucht das Gespräch mit den Jugendlichen und versucht Beziehungen aufzubauen, und dadurch fühlt man sich da halt nochmal mehr angenommen, weil wenn du jetzt neu bist oder so, dann bist du direkt einfach angenommen und musst nicht irgendwie auf die Leute zugehen, sondern die Leute gehen auf dich zu.
Okay, aber da höre ich jetzt zwei Dinge raus, wie soll man sagen, die euch besonders wichtig sind. Das eine ist, also sozusagen mitarbeiten, aber nicht mitarbeiten, damit halt was gemacht ist, sondern Ermöglichung, dass man auch als Jugendlicher schon mitarbeiten darf und nicht erst, keine Ahnung, Erwachsener sein muss. Mhm. Und das andere ist Beziehung. Also, dass es nicht nur cooles Programm ist, wie du gesagt hast, Marlene, mit Liedern und so, sondern dass halt auch Beziehungen gebaut werden.
Ja, also das mit den Mitarbeitern, nicht, dass sie, also auch, dass sie einfach mitarbeiten können, so, das auch, aber auch, dass man nicht denkt, wenn man da hingeht, oh, das sind wieder nur die spießigen Erwachsenen, die das leiten, sondern wenn man da hingeht und sieht, oh, da arbeiten viele Jugendliche, dann merkt man auch schon mal, dann ist das Umfeld auch ein anderes.
Ja.
Und dann wird, dann, und das ist auch gut für die Jugendgottesdienste an sich, da wird kommen viele Vorschläge von Jugendlichen und es ist dann auch sehr praktisch, weil wenn dann neue kommen, dann fühlen die sich meistens immer wohl.
Ja, das stimmt, weil ihr halt auch so, gut, wir haben das als Gemeinde aber auch so, wir leben das, vielleicht muss ich es an der Stelle auch so sagen, wir haben einen Jugendpastor, der eine 100%-Stelle hat bei uns und alle 14 Tage haben wir Exchange, den Jugendgottesdienst. Und auch die Konfirmanten müssen nicht am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen, sondern wenn die 14-tägig in den Exchange, in den Jugendgottesdienst gehen, der samstagsabends ist, dann haben sie quasi ihr Gottesdienstpensum, wie sagt man, absolviert, erreicht.
Ja.
Wenn man abends nicht kann, dann kann man oder dann muss man am Sonntagmorgen gehen. So, aber wir haben das ganz stark darauf fokussiert, dass die Jugendlichen, die Konfis, die Teenager ihren Ort haben. Das ist auch noch mal eine andere Kirche. Wir haben zwei Kirchen und in der einen Kirche ist eben die Jugend drin und in der anderen die Erwachsenen. Und du hast jetzt gerade schon so von den spießigen Erwachsenen gesprochen. Wir machen jetzt ein Spiel komplett unvorbereitet. Das müsst ihr jetzt spontan machen.
Nein.
Und zwar wird es so sein, ihr werdet jetzt abwechselnd einfach Dinge sagen, die euch an den Erwachsenen und der Erwachsenengemeinde und so weiter nerven.
Boah, das ist so schwierig.
Okay, also du hast gerade schon, Lukas, von den spießigen Erwachsenen gesprochen. Das hat ja einen Grund. Und das ist auch voll okay. Ihr seid Teenager, ja, ihr dürft Erwachsene spießig finden, ja. Liegt einfach in der Natur der Dinge. Aber jetzt will ich wissen, ganz konkret, was ist es,
Aber
was euch nervt?
geht auch so oberflächlich.
Geht alles, was euch kommt.
Auf jeden Fall.
Moment.
Okay.
Ich will anfangen.
Ich geb euch noch kurz einen Moment. Ihr könnt noch mal kurz zurücklehnen. Noch mal kurz zurücklehnen. Denn ich möchte jetzt kurz 2, 3 Minuten dir einen Gedanken mitgeben. Wenn du, der du das jetzt hörst, in einer Gemeinde bist und also von meinen Statistiken weiß ich, dass die absolute Mehrheit meiner Podcast-Hörer erwachsen ist, dann will ich dir einen Gedanken mitgeben, den habe ich aus dem Buch Wenn Kinder andere Wege gehen. Dieses Buch hat Nicola Vollkommer und Regula Lehmann geschrieben und es ist ohnehin ein mega empfehlenswertes Buch. Wenn Kinder andere Wege gehen. Ich habe es jetzt gerade nicht da, ich glaube, es ist im Fontes Verlag erschienen. Auf meinem Blog findest du eine Rezension dazu, die verlinke ich in den Shownotes. Und in diesem Buch schreiben sie relativ gegen Ende und man muss dazu sagen, du ahnst es schon vom Titel, wenn Kinder andere Wege gehen. Es geht auch darum, wie Eltern damit umgehen, wie aber auch Kinder und inzwischen erwachsene Kinder damit umgehen, dass sie eben nicht den Weg gehen, den sich Eltern für sie gewünscht haben, im Glauben, mit der Gemeinde, mit Wertvorstellungen und so weiter. Das Buch ist tough. Es kommen viele Eltern zu Wort, teilweise im Interviewstil, teilweise im Berichtstil. Und du merkst, wow, krass, manche Biografien sind echt nicht einfach. Und die beiden schreiben am Ende des Buches auch so ein Kapitel über Gemeindearbeit. Und was mich so fasziniert ist, dass sie sagen, dass das Investieren in die nächste Generation, also in die Teenager und Kinder, ist nicht die Aufgabe von irgendwelchen oder nicht nur die Aufgabe von irgendwelchen Spezialisten, sondern von der ganzen Gemeinde. Von Singles, von Alleinstehenden, von Omas und Opas, genauso wie von Jugendlichen oder von Erwachsenen. Und oftmals ist es so in Gemeinden, dass wir das outsourcen, dass wir entweder Personal anstellen und das ist dann verantwortlich für die Kinder und die Teenager, hat einen Mitarbeiterstamm, ja, die machen Programm und ist alles gut. Oder man hat keine Hauptamtlichen und es wird alles auf ehrenamtliche Schultern verteilt. Aber der Großteil der Gemeinde denkt, oh ja super, wir haben ja Mitarbeiter im Kinder-, Teenager-, Jugendbereich. Ich muss mich darum nicht kümmern. Und das ist der große, große Fehler. Denn ich glaube, dass alle Erwachsenen, alle Jugendlichen dazu gerufen sind, in die nächste Generation zu investieren. Allerdings muss es halt auch so sein, dass es nicht cringe ist. Alleine, dass ich jetzt das Wort cringe gesagt habe, ja,
Ja.
ich wusste es. Alleine, dass ich das Wort cringe gesagt habe, bringt jetzt meine beiden Teenage-Pubertiere dazu, sich für ihren Papa fremd zu schämen. Und das ist die gute Überleitung jetzt, nämlich zu meinem Spielchen. Okay?
Okay.
Marlene, du darfst anfangen
Ja.
und immer nur eine Sache und dann gucken wir mal, wer länger aushält. Los geht's.
Was länger aus?
Ja, mal gucken, wem noch was einfällt. Also die
Okay.
Frage ist, oder die Aufgabe ist, was nervt euch an Erwachsenen oder Älteren in der Gemeinde?
Der Style. Der Style.
Dieses Besserwisserische.
Das wollte ich sagen. Sie denken, sie können über uns entscheiden.
Ja, dieses, ja. Jetzt fällt mir gerade nichts ein. Ich hatte doch was. Also eigentlich wollte ich dieses sagen, auch vorschreiben, aber auch dieses Spießige einfach, dass ihnen die Jugend egal ist.
Ja, okay.
Aber. Ich wollte sagen, also dass sie einfach denken, sie müssten sich nicht in die Jugendkirche involvieren.
Ja?
Das habe ich doch gerade gesagt.
Ja.
Das ist jetzt sehr im Detail, aber das geht jetzt auch an die Eltern, aber dass man die Kinder ihnen den Jugendlichen vorschreibt, wann sie zu Hause sein müssen nach dem Jugendgottesdienst, weil du bist gerade in einem mega tiefen Gespräch mit deinen Freunden und dann schreibt dir dein Vater oder deine Mutter, komm heim, es ist schon spät. Und dann musst du das Gespräch mittendrin abbrechen.
Mhm.
Okay, vielleicht kommt ja noch was. Weil ich hake mal ein, okay? Ich hake mal ein. Marleen, wenn ja noch was kommt, dann sag's einfach. Ich hake ein beim Style. Oh, jetzt hast du Tee im Mund.
Nee, geht schon.
Ah, geht. Warum der Style? Sehen wir aus wie die letzten Penner oder was?
Also ich muss sagen, bei dir ist es noch okay. Also
geil, könnt ihr euch das alle mal hinter die Ohren schreiben? Meine Tochter sagt mir, bei mir ist das okay.
Stopp.
Oh.
Stopp, ich war noch nicht fertig, sonst mich nicht ausreden lassen. Obenrum ist bei dir okay. Untenrum müssen wir noch dran arbeiten.
Was ja, so ich so, weiß. Ne? Wie heißen diese Hosen?
Baggy.
Baggy. Ich soll immer so eine Hose tragen, keine Ahnung, wo selbst ich dreimal reinpasse.
Da muss ich sagen, ist Mama unten schon besser.
Okay, das...
Ja.
Okay, das war jetzt der Style.
Nein, ich bin noch nicht fertig.
Du bist noch nicht fertig.
Weil das Ding ist, ich finde, das macht viel sympathischeren Eindruck, wie wenn du jetzt mit so einem Skinny Jeans und dann so einem Hemd ankommst und dann noch, keine Ahnung, noch irgendwas dazu, als wenn du einfach mit so lockeren Klamotten kommst, das macht ein viel...
Wie ein Talahun oder was?
Nein, das macht einen noch schlimmeren Eindruck. Okay. Aber wenn du einfach so locker ankommst, dann manchmal, ich könnte mir echt vorstellen, wenn Leute in die Jugendkirche kommen oder in die Kirche kommen und sie sehen da nur so Eltern oder halt Erwachsene, mit Anzugshose und Jackett oder so.
Ja, aber das ist ja nicht der Fall bei uns.
Manchmal. Also Anzugshose.
Nicht.
Ah.
Das war noch nie so.
Ja, also ein paar.
Die ganz Alten?
Ja, die Älteren, ja. Okay.
Und das macht halt einen viel, so einen strengeren Eindruck.
Aber du willst doch auch nicht, dass ein 80-jähriger Baggy...
Doch, auf Insta, ich sehe immer so einen Obi, der hat immer so richtig geile Baggy-Hose, so eine Beanie, so geile Shirts.
Ja, okay, das ist fake, aber
jetzt mal
ganz im Ernst, das kommt doch auch nicht natürlich, oder? Also wenn jemand einen auf cool macht oder auf jung macht, aber eigentlich nicht jung ist, dann merkt ihr doch, der ist nicht echt.
Woher willst du es wissen?
Nein, jetzt mal ganz im Ernst, wenn es so ist. Also wenn einer, es gibt ja wirklich Leute, die sind, keine Ahnung, 50, 60, wirklich noch cool und die können so rumlaufen, ist alles gut. Aber wenn das einer macht, um cool zu wirken, obwohl das gar nicht ist, dann merkt er doch auch, scheiße, lass das mal.
Oder ja, nicht? Das ist dann halt einfach verkackt. Also, man hat es probiert, aber...
Oh, was habt ihr vorhin, mit Kochen hast du vorhin irgendwas gesagt? Kochen ist gerade irgendwie auch ein neues Jugendwort.
Ja.
In welcher Richtung?
Ja, wenn jemand was gut gemacht hat, also was krass gemacht hat, das kann man nicht erklären.
Ja. Wenn jemand was gut gemacht hat, hat man gesagt, er hat gekocht, also... Er hat so richtig reingehauen, er hat richtig...
Leute, echt, er hat gekocht, ey. Also, okay. Style war das eine, ja. Was ihr beide so ein bisschen gesagt habt, war, dass die Erwachsenen nicht involviert sind, hast du gesagt, Marleen, in die Jugendkirche. Aber hast du dann gesagt, dass sie manchmal, Lukas, dass sie manchmal auch Dinge... vorschreiben. Und damit meine ich jetzt nicht nur das, was du gesagt hast mit dem tiefen Gespräch und dann kommt die WhatsApp oder so, kommt nach Hause, sondern das klang eher danach, dass ihr beide so zusammengenommen sagt, einerseits sind sie, also ich sage es jetzt mal ein bisschen krass, einerseits haben sie nicht so das mega Interesse an dem, was in der Jugendkirche passiert, aber andererseits, besserwisserisch hast du gesagt, meinen sie ganz genau zu wissen, was Jugendliche zu tun und zu lassen haben.
Ja.
Das Ding ist, ich finde, also klar, wir haben schon Erwachsene, die sich in die Jugendliche einbringen. Keine Ahnung, ist jetzt egal, wo genau. Aber es ist auch... Ah, oh, scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren.
Warte, ich habe auch keinen. Kommt nachher noch.
Ja, ja.
Macht nichts. Wolltest du was sagen?
Nee.
Okay, weil Ich würde da nämlich gerne ein bisschen einhaken, weil ich habe gerade von diesem Buch erzählt, wo es heißt, dass Erwachsene auch in die Jugend investieren sollen. Und ihr habt ja auch Erwachsene in der Jugendkirche. Also André, unser Jugendpastor,
Ja.
der ist nur ein paar Jahre jünger als ich, also Anfang 40. Jetzt am Freitag hat, am Samstag im
Stani.
Jugendgottesdienst hat Stani gepredigt. Der ist, keine Ahnung, mein Alter ungefähr, vielleicht ein paar Jahre jünger oder so.
Richard und Angelika.
Richard, Angelika, also es gibt einige Mitarbeiter, die erwachsen sind. Und okay, ich drehe es vielleicht mal um. Warum akzeptiert ihr die? Warum findet ihr die cool oder zumindest sagt ihr, ja, voll schön, dass sie mit dabei sind? Was ist an den Erwachsenen anders als an den Spießigen?
Weil sie Erfahrung, also viele, André, ein gutes Beispiel nehmen wir jetzt mal, der hat Erfahrung. Der weiß, wie man einen Gottesdienst leitet, der weiß, wie man eine Kirche leitet. Ja gut, das machst du halt bei uns jetzt, aber der weiß, wie man leitet. Und das können halt Jugendliche nicht.
Das stimmt.
Die haben einfach nicht genug Erfahrung
Ja.
und deswegen ist es wichtig, jemanden zu haben, der nicht überfordert ist mit dem, was passiert. Und am besten auch irgendwas in die Richtung Ausbildung oder studiert oder so gemacht hat. Weil dann geht die Kirche nicht unter oder geht nicht kaputt.
Ja, okay, das ist jetzt der Hauptamtliche, aber wir haben ja jetzt gerade ein paar Namen aufgezählt. Ich meine, die
Ja.
Podcast-Hörer, die meisten werden ihn nicht kennen, aber spielt auch keine Rolle, aber das sind ehrenamtliche Erwachsene, die mitarbeiten, sei es eine Kleingruppe leiten oder für Seelsorge da sind, für Gespräche da sind oder predigen. Und die findet ihr nicht spießig. Warum?
Ich glaube, eben weil sie halt in der Jugendkirche sind, können sie schon so mit den Jugendlichen umgehen und sind deswegen halt, ich weiß nicht, einfach sind die halt dann nicht so spießig, wenn sie eh schon mit Jugendlichen was zu tun haben.
Okay, du meinst also, wer mit Jugendlichen was zu tun haben will, der kann schon mal gar nicht
Ja,
so,
schwierig, ja.
so schlimm sein.
Die Erwachsenen, die daheim sitzen, die Eltern, die wissen einfach nicht, wie es abläuft
Ja.
und können dann nicht denken, ja, ich weiß, wie es da ist oder so, sondern egal wie alt jemand ist, wenn er die Jugendlichen versteht, dann ist es gut.
Was lernt ihr von denen? Also von diesen erwachsenen, ehrenamtlichen Mitarbeitern?
Es ist voll die Erfahrung. Also wenn man jetzt von Geschichten hört, die die erzählen, die sie vielleicht auch in unserem Alter erlebt haben oder wo sie ein bisschen älter waren, keine Ahnung, so Anfang 20 oder so, wo sie dann erzählt haben, auch wenn es dann eben um den Glauben geht und so, das ist halt schon echt cool, solche Geschichten zu hören, weil es sich auch einfach nochmal richtig im Glauben stärkt und du weißt so, wow, Gott tut wirklich Dinge und man sieht es und deswegen, ja.
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 Einfach Geschichten, die sind, wenn Erwachsene Geschichten aus ihrer Jugend erzählen und dann mit den Jugendlichen ins Gespräch darüber kommen, hilft es Jugendlichen einfach zu lernen.
Und ist das nicht, also ich frage das mal so ganz offen, ist es nicht unangenehm, wenn dann so ein 50,
Nein.
60-Jähriger sitzt und ihr unterhaltet euch mit dem?
Wenn er sympathisch ist und ja, nö, eigentlich nicht.
Weiß nicht, bei mir weiß ich nicht. Also, ich glaube, es ist schon, also ich persönlich fände es schon, also anders als wenn du jetzt mit so einer 22-Jährigen redest über deine Probleme, als wenn du jetzt mit so einem
Ja.
65-Jährigen über deine Probleme redest. Ich glaube, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es auch voll vom Geschlecht abhängig. Ich rede viel lieber mit Frauen oder eben Mädchen über meine Probleme und Sorgen und so, als mit Männern.
Jetzt auch gut so.
Ja, eben. Und ich glaube halt einfach, wenn man jünger ist, hat man auch viel größeres, glaube ich, Verständnis dafür, weil man es selber erst vor ein paar Jahren sozusagen durchgelebt hat, die Phase. Ja.
Vielleicht muss man da auch ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube einmal auch Jungs und Mädels. Also ich glaube, Jungs können da eher auch mal mit Älteren in Anführungszeichen reden. Ich glaube, bei Mädels ist es wirklich so, dass sie nochmal, also auch ältere Frauen, aber wie du sagst, so Jüngere, die das vor kurzem auch erst erlebt haben, so. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt mit jemandem rede, also wirklich so ein tiefes Gespräch habe, oder ob ich einfach seine Glaubensgeschichte höre. Und ich glaube, die Glaubensgeschichte hören, boah, was hat der mit Jesus erlebt und so weiter, das kann mir einer erzählen, der auch 60 ist.
Ja.
Und ich finde es geil.
Ja.
So. Also das geht mir ja auch so, wo ich sage, ich rede am, also ja, ab einem gewissen Alter ist es nicht mehr so entscheidend, wie alt jetzt die Person ist, aber so geht es mir zumindest, wenn mir jemand also ich denke jetzt gerade an ein älteres Ehepaar, die, keine Ahnung, ich glaube, die sind über 80 oder so, ja. Wenn die von ihrem Leben mit Jesus erzählen, dann kannst du einfach da hocken, Tee trinken oder Kaffee und staunen. So. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt ein tiefes Gespräch mit denen wahrscheinlich führen. So, während ich das mit anderen mache, die eher so in meinem Alter sind. Ja.
Bei dir, was lernst du von Jugendlichen?
Was lerne ich von Jugendlichen?
Wir haben auch nicht gelacht.
Das soll ich
Was
fragen.
Lachst du jetzt?
Hallo, ich lache nicht. Das kam so random. Das war überhaupt nicht abgesprochen.
War auch nicht abgesprochen.
Ja, das Spiel war auch, es war eigentlich gar nichts abgesprochen. Also, was ich von Jugendlichen lerne, jetzt ganz im Speziellen, ist euer Mut. Euer Mut. Also jetzt ihr zwei zum Beispiel, wenn ich sehe, was ihr auf Instagram teilt oder in einem WhatsApp-Status, dann sind das oftmals Dinge, die den Glauben betreffen. Nicht nur, ja, ihr teilt auch Nonsens und Quatsch. Ja, guck mich nicht so an, ist so.
Du auch.
Nicht in der Story.
Nicht?
Nein.
Ja, also, du. Nee, ja, stimmt. Ja, ich ja auch, ist auch klar, das gehört ja auch zum Leben dazu, sonst wäre es ja langweilig. Aber nein, ich finde es wirklich, ich finde es cool, wie ihr zu eurem Glauben steht, wie ihr mutig seid, denn das ist ja auch noch so ein Thema, was wir eigentlich noch so auf der Agenda haben und ein paar Minuten haben wir auch noch, weil ihr ja nicht in einem alltäglichen Umfeld seid, in der Schule zum Beispiel, wo ganz viele Christen um euch rum sind oder die euch folgen, ne, oder eure, also Freunde auf Insta, online und so weiter, sind ja jetzt nicht nur Leute aus der Jugendkirche, sondern das sind ja auch Leute, die gar nichts mit dem Glauben zu tun haben. Und das lerne ich von euch, den Mut, zu Jesus zu stehen, zum Glauben zu stehen, das zu bekennen, das finde ich richtig cool. Was ich auch lerne von euch Jugendlichen ist, wobei ich da eher auch der Typ bin, aber ihr macht es noch krasser, einfach zu sagen, was man denkt. Meistens zumindest. Deswegen kommt auch manchmal gequirlter Nonsens raus.
Ist bei dir aber genauso.
Die Podcast-Folge ist hiermit beendet. Nein, also ihr sagt, was ihr denkt und das ist gut so. Das ist wichtig. Das ist richtig so. Ihr verstellt euch nicht, dass... Als Kind macht man das gar nicht. Als Kind haust du raus, also Kleinkind so, Kleinkind was. Ja, ja, ich kann euch Geschichten über euch erzählen, guckt euch nicht so an.
Warum stupst du mich an?
Ich habe dich nicht angestupst.
Doch.
Okay, wir unterbrechen an dieser Stelle. Nein, wir unterbrechen nicht. Aber als Kleinkind, ach, da lädt man einfach so und da quatscht man alles und da erzählt man Sachen.
Willst du sagen, wir sind Kleinkinder?
Nein, ihr verhaltet euch nur so. Nein, wow. Scherz. Als Jugendlicher, als Teenager fängt man dann immer mehr an, zu überlegen, hey, wo bin ich gerade, wem kann ich was sagen, das wisst ihr selber, in der Schule zum Beispiel, ja. Je nachdem, in welchem Kontext man ist, sagt man nicht alles und so. Und als Erwachsener wird es noch schlimmer. Ich will damit nur sagen, es ist ganz natürlich, dass man so einen Weg geht, wo man anfangs als Kleinkind noch alles sagt, was man denkt und überhaupt gar keine Ahnung hat, was es bedeutet. Und als Erwachsener macht man es immer weniger. Aber ihr macht es, ihr steht zum Glauben auf eine ganz, ganz coole Art und Weise. Ihr sagt, was ihr denkt. Wie soll ich das sagen? Ihr liebt Veränderung.
Ja.
Also, das merke ich alleine.
Nicht immer.
Nein, nicht immer, das ist klar. Aber allein an eurer Sprache merke ich das, ja. Also, wenn ich vor einem Jahr gesagt hätte, das ist cringe, hättet ihr euch nicht, also wärt ihr nicht in Ohnmacht gefallen, weil ich das Wort cringe sage. Jetzt kommst du mit Kochen. Heute Mittag bist du mit dem Kochen angekommen, ja. Marlene macht eine GFS über Jugendsprache. Also, und ihr adaptiert das und seid einfach so, wie nennt man das so?
Aktuell.
Wie?
Aktuell.
Aktuell. Willst du damit sagen, ich bin nicht aktuell, oder
ja,
was?
Bin ich.
Nein, bist du nicht.
Nein, ihr seid aktuell, ja, aber vor allem ihr seid so veränderungsbereit. Ja, so, das liegt am Alter einfach. Das ist cool und das ist wichtig, weil dann bleibt das Mindset einfach wie sagt man, frisch. Und ihr, das finde ich extrem cool, ihr lebt den Glauben intuitiver als Erwachsene. Ja, jetzt habt ihr keine Ahnung, was das heißt, ne? Damit meine ich, Erwachsene, die sind oftmals festgefahren. Die haben so ihre Routinen im Glauben. Ihr wisst, welchen Satz mag ich überhaupt nicht? Im Zusammenhang mit Kirche, Gemeinde?
Oh mein Gott.
Nein.
Hat es was mit Landeskirche zu tun?
Nein, nein, nein.
Scheiße.
Das steht auf einer Tasse, die wir haben, auf ganz vielen Tassen.
Hä? Ah, diese braune Tasse?
Ja, weiß mit braun.
Guck mal schnell.
Also, ich sag's euch, dieser Satz heißt, das haben wir schon immer so gemacht.
Ach so, ja.
Nö, keine Ahnung, hab ich noch nie gesehen.
Das mag ich auch nicht.
Natürlich, ja genau, das mögt ihr nicht und das mag ich auch nicht. Und das ist bei euch auch nicht das Ding. Also ihr lebt nicht nach dem Motto, das war schon immer so und das müssen wir jetzt auch weiterhin so behalten. Und das liebe ich einfach, auch im Blick auf den Glauben. So, jetzt drehen wir mal den Spieß wieder um, weil ihr seid ja meine Gäste, nicht ich bin euer Gast. Jetzt müsst ihr wieder ran. Ich will nämlich mit euch noch ein sensibles Thema ansprechen. Nämlich, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, aber wie lebt ihr den Glauben oder wie würdet ihr auch jemanden ermutigen, dem es ähnlich geht? Wie lebt ihr euren Glauben in einem Umfeld, wo wenig Christen sind? Also ich weiß das ja von euch in der Schule auch, wir leben ja nicht hier in einer frommen Bubble, wo alle Christen sind und den ganzen Tag Halleluja singen, sondern ja, ist das so. Und da kann man sich ja manchmal auch ein bisschen einsam und verloren fühlen. So.
Oder aufregen.
Oder aufregen, ja, genau.
Also auf jeden Fall, ich trage ja auch viel, ich habe eigentlich nur Shirts oder Pullis, wo christliche Sachen draufstehen und das trage ich halt viel. Das ist schon mal so eine Sache. Damit kann man vielleicht auch den einen oder anderen Jugendlichen in der Schule auch erreichen. Der liest dann einen coolen Vers auf meinen T-Shirts oder so und denkt sich dann, da denke ich jetzt mal drüber nach oder so. Wenn auch nur kurz. Aber es ist halt, wie soll man das sagen, deine Frage war ja...
Wie geht's euch damit? Also gar nicht mal so, weißt du, wie kann ich jetzt meinen Mitschülern irgendwie was über den Glauben mitgeben, sondern wie geht's euch damit, dass ihr in der Klasse, keine Ahnung, in der Schule ganz wenig andere Christen an eurer Seite
habt? Also ich finde es schade. Ich habe einen Freund in meiner Klasse, der schon auch sehr gläubig ist, aber sonst ist da eigentlich niemand. Das ist einfach schade, weil so kannst du nicht wirklich Kontakt oder knüpfen und Gespräche anfangen, weil die reden über Sachen, da will ich gar nicht drüber reden.
Piep.
Piep. Also das ist schwierig und es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Und ich sage oft auch, ich habe keine Lust mehr auf Schule und auch deswegen sage ich oft, ich habe keinen Bock mehr auf Schule, weil es einfach keinen Spaß macht, weil es einfach niemand gibt in der Schule, mit dem man reden kann.
Ja, bei mir ist auch so. Also ich habe vielleicht eine Freundin in der Klasse, mit der ich echt auch diskutieren kann darüber, aber machen wir jetzt auch nicht so viel so. Und sonst gibt es eigentlich wirklich gar niemanden in meiner Klasse. Und es war früher in meiner alten Klasse, war es immer so, wenn, wie ich schon vorhin, glaube ich, gesagt habe, wenn ich so einen Spruch auf meinem T-Shirt hatte, keine Ahnung was, dann habe ich manchmal blöde Kommentare bekommen. Es war mir dann aber egal, weil das Ziel ist ja, dass die Leute es lesen und dann lesen sie es vielleicht auf eine schlechte Art und Weise. Aber vielleicht denken sie ja später nochmal drüber nach und realisieren dann erstmal, was da überhaupt draufsteht. Genau, aber was ich auch richtig scheiße einfach finde, ist, also Lehrer sollen uns doch etwas beibringen und wir hätten, ich weiß nicht, ich sag's einfach, ist mir jetzt egal.
Keine Namen.
Nein, zwei Beispiele mit Lehrern hätten wir, kann ich sagen, das Fach? Schade. Eine Lehrerin, es war so, wir hatten zwar ein Thema Schöpfung, glaube ich, was. Und dann hat sie mir die ganze Zeit nur die wissenschaftliche Seite erklärt. Ich war so, doch, das war mit Urknall, dies, das. Und dann weißt du, ja, willst du mir vielleicht auch noch die andere Seite erklären? Es ist manchmal einfach so, Menschen wissen einfach gar nichts, oder vor allem in der Schule wissen einfach gar nichts über diese religiöse, christliche Seite. Sei es Schöpfung, sei es keine Ahnung, was für ein Thema. Sie kennen einfach nur das, was sie eben aus ihrem Umfeld kennen. Und das ist halt eben meiner Meinung nach kein gutes Umfeld. Und das finde ich eigentlich voll schade, weil es so wichtig ist, eigentlich die Wahrheit zu wissen und nicht hinters Licht geführt zu werden.
Hm. Stark. Ist die Jugendkirche für euch dann, wie ist das dann für euch? Ist das so dann so die Insel der Glückseligen? Also so ein bisschen Rückzugsort, wo ihr sein könnt? Also nicht wie ihr wollt, aber wo ihr wisst, da sind jetzt auch andere Christen. Also ist das für euch dann, ja, wie soll man sagen, so ein Rückzug in eine bessere Kultur oder Bubble? Oder nehmt ihr das gar nicht so wahr?
Ja, auf jeden Fall ist es ein Rückzugsort, weil da kann man einfach sein, wie man ist in der Schule. Zum Beispiel bin ich jetzt nicht so der aufgeregte Typ und hau immer Witze raus, sondern das mache ich nur in der Jugendkirche, weil die Leute dort, die verstehen mich eher und finden meine Witze auch eher lustig als in der Schule, weil in der Schule, die haben alle einen kaputten Humor.
Wenn alle einen kaputten Humor haben, hast vielleicht auch du einen kaputten Humor.
Nein.
Oder alle haben einen guten, nur du hast einen.
Die haben einen dreckigen Humor, sagen wir es so.
Ah, okay. Deswegen,
wenn ich in der Jugendkirche Witze mache, dann lacht jeder drüber. Aber ja, wenn ich dieselben Witze in der Schule bringen würde, dann würde ich beleidigt werden oder ausgelacht werden.
Ja, ist krass, ne? Weil die halt ganz andere, wie soll man das sagen?
Hat eine ganz andere Beziehung zu denen, weil sie auch einfach einen viel mehr wertschätzen als in der Schule. Du weißt so, es war eine Predigt einmal im Sonntagsgottesdienst, ich weiß nicht, ob das André gemacht hat oder Marc oder wer auch immer, über Schulfreunde und sowas. Und seitdem, ich habe nur noch diesen Fokus, aber Schulfreunde sind Schulfreunde, die bleiben höchstwahrscheinlich nicht für dein Leben lang, weil sie auch einfach meistens, klar, es gibt Sonderfälle so, aber es gibt einfach, ich sehe es doch auch bei mir, Freunde, die ich in der Schule habe, weiß ich eigentlich schon, das wird nicht mein Leben lang halten, weil wir einfach in zwei unterschiedlichen Bubblen sind und ich auch nicht meine Bubble für die Person verlassen werde, weil es mir sozusagen in einer anderen Bubble schlecht gehen würde.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube gar nicht mehr, dass ihr in unterschiedlichen Bubblen lebt, sondern dass jemand, der nicht gläubig ist, manches gar nicht versteht oder einordnen kann. Also, weil ich würde es nämlich bei dir gar nicht so sagen, dass du in zwei Bubblen lebst, weil du ja, oder Lukas, du auch, ihr habt ja Freunde und ihr habt ja Connections und...
Hey, ich lebe im echten Leben und in der Gamer-Welt.
Ja, das meinte ich jetzt nicht. Vom Zocken habe ich nicht geredet. Nein, ich meine damit, ihr nehmt es so ein bisschen wahr. Jugendkirche ist das eine und alles andere das andere. Aber trotzdem ihr seid ja in beidem fest drin. Und das ist auch gut so. Jesus hat ja mal gesagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Also das heißt, ihr lebt in dieser Welt, die manchmal so kaputt ist oder eigentlich immer. Und mal nehmen wir es mehr. War mal weniger. Und er hat gesagt, ich nehme euch da nicht raus. Ich nehme euch da nicht raus, sondern ihr bleibt da drin, weil ihr Salz und Licht seid. Und das seid ihr auch. Aber andererseits, da hast du vollkommen recht, Marlene, ich glaube, dass manche Beziehungen, ja, sind einfach schwierig, wenn es wenig Gemeinsamkeiten gibt. So,
ja, voll.
Das, ja. Okay, wir biegen auf die Zielgerade ein. Ich will noch kurz ein kurzes Statement, ein, zwei Minuten was sagen. Ich sage euch nämlich schon mal, womit ihr gleich enden werdet. Ich werde euch nämlich gleich bitten, dass jeder kurz und knackig sagt, was eure Lieblingsperson in der Bibel ist oder Lieblingsgeschichte oder ein Bibelvers, der euch wichtig ist. Irgendwas davon, okay? Was ich dir, lieber Hörer, mitgeben will, ist, ich hoffe, dass diese Folge dir das so ein bisschen mitgegeben hat, wie wichtig es ist, in die nächste Generation zu investieren. Und du siehst, und das ist meine Überzeugung und ja, Wahrnehmung, dass die Jugend von heute, wie man so oft sagt, ich glaube, die hat viel mehr Kämpfe auszukämpfen, als wir das hatten. Ich bin 47 oder ich werde 47 im Sommer.
Alter.
Meine Jugendzeit, die liegt schon eine ganze Weile zurück, aber ich glaube, dass wir durch die Digitalisierung echt nochmal riesengroße Challenges haben. Und das verstehen Erwachsene oft nicht. Und ich auch nicht. Ich bin nicht hier und sage, ich habe es gerafft. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber mir ist es so ein Anliegen, auch mit Lukas und Marlene eben diese Folge zu machen, um dir zu sagen, als Erwachsene ist es unsere Aufgabe, in der Gemeinde eine Heimat zu schaffen für Jugendliche. Koste es, was es wolle. Und wenn du deinem Pfarrer oder Pastor das Ohr blutig labern musst oder ihr andere Dinge lassen müsst oder für anderes kein Geld mehr habt. Wenn ihr nicht in die Jugend investiert, dann habt ihr irgendwann auch keine Gemeinde mehr, weil nichts mehr nachkommt. Aber es ist auch fahrlässig, weil, das würde jetzt zu weit führen, das führe ich nicht bis ins Detail aus, gerade durch die jüdische Kultur ist Familie, Vermächtnis, Erbe, also nicht im Erbensinn, dass ich Geld kriege, sondern was hinterlasse ich, so, so wichtig. Und wir haben das leider oftmals verlernt. Und deswegen ist meine Aufforderung, meine Bitte an dich, wenn du Leiter oder Pastor oder Pfarrer bist, investiere in Kinder und Jugend, setz Geld frei. An deiner Haushaltsplanung und anhand des Kalenders deiner Gemeinde kann ich ablesen, wie wichtig dir Kinder- und Jugendarbeit ist. Wenn sie nämlich nicht vorkommt, weder bei den Finanzen noch bei den Veranstaltungen, dann ist es dir nicht wichtig. Wenn es dir wichtig wäre, würdest du es ändern. Und wenn du einfach Gemeindeglied bist und vielleicht manchmal auch gegen verschlossene Türen rennst, renn weiter. Irgendwann geht sie auf oder sie bleibt zu. Dann ist vielleicht auch der Moment gekommen, wo du sagst, okay, hier ist keine gesunde Gemeinde, hier muss ich gehen. Das kann passieren. Ich weiß, das ist jetzt ein hartes Wort, aber wir können es uns nicht erlauben, nicht in die nächste Generation zu investieren. Das ist zum einen für die Gemeinde, alleine Selbsterhaltungstrieb sollte uns dazu bringen, das ist aber nicht der wesentliche Grund, sondern wir sind von der Bibel her, vom Wort Gottes dazu aufgefordert. Jesus hat die Kinder gesegnet und aus der jüdischen Kultur ist das Investieren in die nächste Generation einfach so wichtig. Okay, das war jetzt noch meine kurze Predigt zum Schluss. Wer will von euch anfangen?
Kann ich einfach?
Ja.
Okay, Marlene. Also ich habe jetzt keine Person oder so, ich habe jetzt einfach eine Bibelstelle. Es war vor kurzem, von 2-3 Wochen oder so, es war so, ich habe einfach so gedacht, voll krass, in Gottesdiensten werden so oft Stellen aus den Psalmen genommen, als Beispiel oder so. Ich war dann so, ich fange jetzt mal an, die Psalmen zu lesen. Ich habe dann einfach bei Psalm 1 angefangen und schon Psalm 1, ich fand den so cool.
Der ist echt cool, ja.
Und ich denke mir so, warum wird der so wenig benutzt? Also ich weiß echt nicht, ob ich jemals im Gottesdienst schon über Psalm 1 was gehört habe.
Und Motivation ich den, für dich, Papa.
Ja, meine nächste Predigt.
Ich finde den so cool. Soll ich kurz vorlesen?
Ja, vielleicht den Vers, der dich besonders irgendwie...
Es sind drei.
Ja, also, dann liest du
Psalm 1, 1 bis 3.
Ja.
Glücklich ist... Was? Oh, meine Lesekünste. Egal. Glücklich ist der, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht mit Sünder auf einer Seite steht. Wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alle Heiligen herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt.
Mega.
Ja. I like.
I like. Lukas.
Also... Mein Lieblingsvers ist, ich glaube, es war Philippa 4, Vers 13, oder?
Hey, hey, hey.
Okay, stopp. Du musst sagen, nein, wieso? Darf er doch?
Meine
du hast den Bibelvers nicht gekauft, aber du musst sagen, warum Marlene so reagiert.
Es ist Marlenes Taufvers, weil ich weiß nicht, warum es ihr Taufvers ist.
Weil
aber
es der Beste ist.
Da steht...
Weil eine ihrer Paten ihn ausgesucht hat.
Ja. Aber warum, weiß man nicht. Da steht, nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Und wenn man das einfach als im Hinterkopf immer behält, dann kann man nicht kaputt gehen. Weil du kannst eigentlich alles erreichen, wenn du Gott an deiner Seite hast. Und auch in der Schule, wenn dein Umfeld schlecht ist, wenn du in einer schlechten Gemeinde bist, egal wo, wenn du diesen Vers einfach dir merkst, dann geht es dir einfach besser.
Ja.
So kann man das eigentlich sagen.
100%.
Mega ich cool. Dann hat man quasi gekocht.
Oh.
Okay.
Der Vers hat gekocht.
Mega cool, cool, was ihr beide gesagt habt.
Lieblingspersonen noch.
Bitte?
Lieblingspersonen noch.
Lieblingspersonen noch.
Aus der Bibel.
Ja.
Marlene, fang du wieder an. Oder hast du keine?
Ich muss noch überlegen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Also, auf jeden Fall... Ich müsste jetzt eigentlich Jesus sagen, hier, Pfarrerssohn.
Ja, aber echt.
Aber es ist
Mose.
Weil was der alles erlebt hat in seinen Geschichten, Es ist faszinierend, wie der in Ägypten stark geblieben ist, wie ein ganzes Volk, ich glaube 600.000 waren es ja, oder?
Ja, es waren noch mehr, das sind nur die Männer.
Ja, aus Ägypten rausgeführt hat, wie er stark gegen den Pharao geblieben ist.
Den Pharao?
Pharao, Mann.
Ja, Pharao, ne?
Der einfach ein Wort sagen müsste und er wäre gestorben. Das ist einfach so krass. Oder wie er auch das, war das Rote Meer? Wo er geteilt hat, oder? Ja, wie er das geteilt hat. Gefühlt alle Geschichten von Mose geben mir immer Gänsehaut, wenn ich die lese.
Cool.
Ja, und der ist einfach mein Vorbild, das nicht Jesus ist.
Okay, cool.
Ich hab's.
Hast was?
Also es ist eigentlich auch so, weil ich früher, die Geschichte, das war meine absolute Lieblingsgeschichte, ist, glaube ich, jetzt eigentlich auch immer noch Daniel in der Löwengrube. Ist einfach Daniel. So cool, eigentlich auch auf den Vers aufbauen, Philippa 4, Vers 13, nichts mehr möglich, weil der bei mir jetzt mich stark macht. So, er hat in einer Löwengrube mit Löwen geschlafen, so.
Ja,
oder?
Doch. Ja.
Und da merkt man einfach, und ihn, oh, er war halt beschützt einfach von Gott und ihm ist nichts passiert, weil er eben diese Kraft hat, die Gott ihm geschenkt hat. Deswegen glaube ich einfach, ja, die Geschichte und halt Daniel so.
Mega, mega, richtig, richtig cool. Danke, dass ihr bei eurem Papa im Podcast wart. Liebe Hörer, wenn es dir gefallen hat, dann gib doch 5-Sterne-Bewertung, einen Kommentar, schick die Folge weiter, vielleicht auch an jemanden, ja, der ermutigt werden soll dadurch, sei es Jugendlicher, Teenager, sei es auch jemand in der Gemeinde, sei es, dass du es deinem Pastor oder Pfarrer weiterleitest und sagst, hör mal rein, damit du weißt, wie wichtig Kinder, Jugend, Teenager in der Gemeinde sind. Hinterlass gerne einen Kommentar, wenn du noch mehr Folgen mit Lukas und Marleen willst, dann finden wir auch noch Themen für die nächsten Folgen.
Yes.
Ansonsten sage ich vielen Dank für heute. Ich wünsche dir Gottes Segen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.